schön, dass ich da sein darf. Herzlich willkommen. Das sage ich jetzt einfach mal so. Schön, dass ihr da seid. Schön, euch zu sehen. Ein paar bekannte Gesichter habe ich schon erspicken dürfen. Schön, den Rest auch noch zu sehen, kennenzulernen. Mega cool. Danke an alle, die online dabei sind. Ich weiß, es wird gestreamt. Es gibt einen Podcast. Richtig schön, dass ihr da seid, zuhört, zuschaut, wie auch immer. Und liebe Grüße aus Winnenden, liebe Grüße vom Vorstand, herzlichen Glückwunsch zum neuen Namen, großartig gemacht, Via Esslingen, come on, sehr cool, ganz stark. Mein Elternhaus war ursprünglich kein christliches Elternhaus. Mein Vater war evangelisch, meine Mutter katholisch, traditionell. Meine Tante war die erste in unserer Familie, die sich für den Glauben geöffnet hat, da war ich 3 Jahre alt. Sie war in der Klinik, irgendjemand hatte von Jesus erzählt und sie hat ihr Herz geöffnet. Sie hat es meiner Mutter weitererzählt, meine Mutter war Lehrerin der damaligen Zeit und kurze Zeit später gab es einen Wandertag und ein 15-jähriger Schüler hat meiner Mutter die ganze Zeit von Jesus erzählt. Auf diesem Wandertag und meine Mutter dachte, es kann irgendwie kein Zufall sein. Und sie hat angefangen, ihr Herz für Gott zu öffnen. Sie ist in diese Kirche gegangen, wo der Schüler sie eingeladen hat. Es war eine Kirche wie hier. Und dort hört sie von Jesus, sie war beeindruckt. Sie kommt wieder, bringt ihre Kinder mit. 8 Wochen später hebt sie ihre Hand, dem Gottesdienst gibt ihr Leben Jesus. Mein Vater kommt irgendwann auch mit dazu. Er war so sinnsuchend zu dieser Zeit und war dann Anfang 1992, ein paar Wochen später, auch er hebt seine Hand, auch er gibt sein Leben Jesus. Ich war zu der Zeit 4 Jahre alt, 1992, und wie alle Jungs in diesem Alter war ich begeisterter Fußballer. An einem Sommerabend im Mai 1992 komme ich nach Hause vom Fußballspielen, vom Garten, völlig K.O., 40 Grad Fieber über längeren Zeitraum, ohne dass irgendjemand weiß, warum das so ist. Die kriegen das Fieber nicht runter. Sie gehen mit mir zum Hausarzt, der da so im Dorf ist bei uns. Sie stellen fest, es ist irgendeine Schwellung im Bauch, aber mehr konnte er auch nicht feststellen. Schickt meine Eltern ins Krankenhaus, sie diagnostizieren Nierenkrebs im Anfangsstadium. Interessanterweise, nachdem diese Diagnose gekommen ist, ist dieses Fieber wie verschwunden. Es war das einzige Anzeichen, das es überhaupt gab, dass da was nicht stimmt. Ohne dieses Fieber hätte man gar nicht gewusst, was überhaupt mit mir los ist. So, ich hatte Krebs, kam in das Krankenhaus, gab eine erste Chemophase, die Haare fallen aus, der Tumor ist geschrumpft auf eine operable Größe, war noch Anfangsstadium, wurde operiert. Der Arzt war frisch vom Urlaub, ich war der erste Patient, den dieser Arzt nach dem Urlaub wieder operiert war, er war topfit, topfrisch. OP ist gut gelungen, bin ein paar Tage später schon mit meinem Bobbycar wieder durch die Flure in Ulm, Kinderklinik damals, gerast, meine Eltern mit der Infusionsflasche hinterhergerannt. Wie das so ist, das war sehr, sehr gut. Ein halbes Jahr später war die Chemotherapie dann zu Ende, Infektionsgefahr, musste man mich noch ein bisschen so zurückhalten, aber nachdem es rum war, so ein Jahr nach Erstdiagnose, waren wir wieder in der Gemeinde. Meine Eltern haben sich im Herbst diesen Jahres taufen lassen, waren voll am Start, haben es geliebt, dass, man könnte ja meinen, hey, jetzt sind wir zum Glauben gekommen und dann passiert so etwas. Wenn dieser Gott so gut ist, warum dann jetzt gerade? Meine Eltern würden es völlig anders sagen. Die würden sagen, hey, wie großartig, dass wir zu Gott gefunden haben, bevor das passiert ist. Wie großartig, dass wir eine Kirche gefunden haben, wo Menschen, die eigentlich wildfremd waren, für uns gebetet haben, uns besucht haben, bevor oder weil das passiert ist. So, dieser Krebs ist nie zurückgekehrt. Ich stehe vor euch vollkommen beschwerdefrei, vollkommen geheilt. Ich muss auf nichts aufpassen, all das. Das ist wirklich ein Wunder, ein großartiges Wunder Gottes. Wo ich hier vor euch stehen darf. 7 Jahre später, mit 11, habe ich mein Leben Jesus gegeben. Ganz normal, Kinderkirche angesprochen worden, dann im Wohnzimmer meinen Eltern mich hingekniet, mein Leben Jesus gegeben. Ich habe mich mit 14 Jahren taufen lassen in meiner Kirche. Mein Vater war schon Teil der Gemeindeleitung der damaligen Zeit und so weiter. Die Gemeinde war nicht die allereinfachste. Aber ich habe es geliebt, dort zu sein. Ich habe, glaube ich, in Gemeinde alles gemacht, was man so machen kann. Ich habe es immer geliebt, in Gemeinde zu sein. Das ist meine Story. Als ich 16 war, habe ich meine Frau kennengelernt. Das ist eine verrückte Geschichte für sich. Erzähle ich euch das nächste Mal. Wir haben uns mit 18 verlobt, mit 20 geheiratet, mit 24 unseren ersten Sohn bekommen. Ich habe mal ein Bild mitgebracht. Heute ist das meine Familie. 3 gesunde Kinder, solange wir nicht zu oft bei McDonald's sind. Das ist meine Family. Es ist großartig. Ich hätte verschiedene Berufe erlernen können, bin jetzt auch nicht ganz doof. Ich habe mich irgendwie entschieden, Pastor zu werden. Irgendwie war da ein Wunsch in meinem Herzen, es hat sich so entwickelt. Interessanterweise, obwohl unsere Gemeinde schwierig war, 3 Jungs aus meinem Alter sind Pastoren geworden, alle gleich alt, alle noch im Dienst. Das ist großartig. als die Schule rum war, habe ich gedacht, okay, was mache ich? Der Vater meiner Frau war Pastor. Ich bin einfach in die Gemeinde gegangen. Wen denn? FOMI damals. Und ich sage immer, ich bin geblieben, bis ich alleine Pastor werden durfte. Da habe ich angefangen als Praktikant und dann war ich ein Jugendleiter. Ich habe 9 Jahre lang Theologie studiert. Und mit 29 bin ich Pastor geworden in dieser Kirche. Ich hätte nie gedacht, was es bedeutet, Pastor zu sein. Was es für Herausforderungen mit sich bringt, welche krassen Dinge man tragen oder entscheiden muss. Aber auch, was es für unglaublich viel Segen Gott hat. Was es für einen Spaß macht, was es für eine Freude ist, was für ein Privileg ist, Gemeinde leiten zu dürfen. Ich habe mal nachgezählt, ich bin schon 17 Jahre im Vollzeitdienst, wenn man das mal so mitzählt. 7 Jahre Pastorendienst, ich bin noch nicht ausgebrannt, mir geht's gut. Ich würde sagen, ich bin heißer als je zuvor. Ich glaube, das Beste kommt noch. Für Esslingen, für Winnenden, für das ganze Via-Movement. So großartig da zu sein, wo Gott ist, oder? Ich habe mir jahrelang gedacht, oh, meine Story ist irgendwie so völlig unspektakulär. Bis ich angefangen habe, sie mal zu verstehen, sie genauer anzuschauen, drüber zu sprechen. Heute sage ich, hey, was für ein Privileg, die Güte und die Gnade, die leidenschaftliche Liebe Gottes verfolgt mich. Es ist wie in diesem ganz bekannten Psalm, wo es heißt, die Gnade und die Güte Gottes folgen mir ein Leben lang und ich darf bleiben im Haus, in der Gegenwart meines Herrn. Für immer, Psalm 23. Weißt du, ich habe diese leidenschaftliche Liebe Gottes, diese Gnade Gottes nie gesucht, ich habe sie geschenkt bekommen. Es gibt Momente in meinem Leben, wo sie aufblitzt, aber ich darf in ihr leben, jeden Tag meines Lebens. Und es ist so ein Abenteuer, diese Liebe Gottes, diese Leidenschaft Gottes weiterzugeben, weiterzuerzählen, so gut ich kann, mein Leben zu investieren dafür, dass andere Menschen in den Genuss der leidenschaftlichen Liebe Gottes kommen. Deswegen bin ich hier, deswegen, das ist mein Leben, das ist mein Thema heute. Das ist eure Serie, leidenschaftlich lieben. Ich habe meine Predigt überschrieben mit dem Titel, größer als mein Leben. Die leidenschaftliche Liebe Gottes, sie ist größer als mein Leben. Da kam ein Mensch mal zu Jesus und hat gesagt, Jesus, wenn du nur einen Satz sagen könntest, was ist das Wichtigste? Was ist das erste Gebot im Gesetz Gottes? Was ist der absolute Herzschlag von Gott? Was ist die Nummer 1 Regel? Was müssen wir auf jeden Fall wissen? Und Jesus sagt Folgendes, weißt du, was das Erste und das Wichtigste ist? Du sollst Gott, seinen Herrn, lieben. Mit ganzem Herzen, mit ganzem Verstand, mit deiner ganzen Hingabe. Und manchmal verstehen wir Gebote so als To-Dos, das sollten wir tun. Aber weißt du, dieser Satz, da geht es nicht um To-Dos, da geht es nicht um unsere Taten. Das ist ein Lebensstil, das ist eine Herzenshaltung, da geht es um Leidenschaft. Da geht es um das ganze Herz, um die ganze Hingabe. Es geht darum, Gott zu lieben. Es geht darum zu sagen, hey Gott, ich mache nicht alles richtig im Leben, aber mein Herz gehört dir. Ich bin nicht perfekt, aber ich bin leidenschaftlich für dich, Gott. Ich bin mit ganzem Herzen unterwegs, so gut ich kann. Weißt du, das ist das, was Gott zuerst für uns tut. Das ist, Gott will nicht Leidenschaft, weil er das halt möchte, sondern das ist Gottes Sprache. Das ist Gottes Liebessprache ist all in. Gottes Liebessprache ist Leidenschaft. Das ist das, was er zuerst uns gegenüber tut. Gott ist leidenschaftlich für dich. Und ich gehe einfach in diesen Fluss dieser Songs rein, die Sabine mit dem Team heute auch gesungen hat. Gott ist leidenschaftlich für dich. Wenn du mal kurz die Augen schließen würdest und du stellst dir vor, was denkt Gott über mich? Was denkt Gott über mich? Weiß nicht, was in deinem Kopf dann vor sich geht, ob es irgendein schlimmer Gedanke ist, ob du dich ertappt fühlst oder ob dir irgendetwas Komisches einfällt. Ich würde sagen, Gott jubelt über dich. Gott ist begeistert, Gott ist leidenschaftlich, Gott liebt dich, Gott feiert dich. Egal wer du bist, egal an was du glaubst oder ob du nicht glaubst, egal wie deine letzte Woche war, wie die nächste Woche sein wird, Gott liebt dich. Gott ist dir mit Leidenschaft, er verfolgt dich mit seiner Leidenschaft. Das ist das Besondere, das Einzigartige am christlichen Glauben. Da gibt es eine zutiefst rücksichtslose Liebe Gottes, eine bedingungslose Gnade, eine Leidenschaft Gottes, ein Herz, das schlägt für dich, für mich und für alle anderen Menschen, die du kennst, die ich kenne und die auf dieser Erde unterwegs sind. Ich möchte dir 3 Punkte heute mitgeben, wie die Leidenschaft Gottes, die leidenschaftliche Liebe Gottes dein Leben verändert. Und wir gehen in den Text hinein, ein längerer Abschnitt. Und ich habe es mir angewöhnt, wenn längere Abschnitte da sind, dann mutig immer aufzustehen, okay? Aus Respekt vor dem Wort Gottes dürft ihr gerne mit mir aufstehen. Und wir lesen diese Texte, ich lese sie vor, wir lesen sie gemeinsam. Aus dem 2. Buch Mose, ganz am Anfang der Bibel, Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Und eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, in einem Feuer, in Leidenschaft, die aus einem Dornbusch schlug. Und als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Leute, das ist Feuer Gottes. Es brennt, aber es verbrennt dich nicht. Merkwürdig, dachte Mose. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Und der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genau zu betrachten. Und das ist das, was wir heute tun. Wir gehen dem Feuer Gottes nach und betrachten es aus der Nähe. Amen. Der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte, um es genau zu betrachten. Da rief er ihm aus dem Busch zu, Mose, Mose. Ja, Herr, antwortete der. Komm nicht näher, befahl Gott. Zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Ich bin der Herr, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Mose verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Der Herr aber sagte, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht und ich habe gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie dort erleiden müssen. Und nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen und in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Ich habe die Hilfeschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Darum gehe. Geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen? Wer bin ich schon? Und Gott antwortete, ich will mit dir sein. Ihr dürft euch setzen. Danke fürs Aufstehen. Mein erster Punkt in dieser Predigt lautet, leidenschaftliche Liebe ist größer als unsere Angst. Und weißt du, schon immer, seit es Menschen gibt und seit es sowas wie Religion gibt oder Gottheiten, Gottglauben, geht es darum, dass Menschen Angst haben vor Göttern. Und dass Menschen irgendwie das tun müssen, um Götter zu besänftigen oder etwas zu rechtfertigen oder sich etwas zu verdienen oder eine Strafe abzuwenden oder rumzutricksen oder sich nicht erwischen zu lassen oder. Es ist tief verankert in diesem menschlichen Denken, wenn es einen Gott gibt. Das ist eine Frage, die du dir mal ehrlich stellen darfst. Wenn Gott dir begegnet, macht es dir Angst? Ist da etwas Angstvolles in dir drin? Und bei Mose war das so. Da heißt es, er verhüllte sein Gesicht, denn er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Und Angst hat so viele Sprachen, Angst hat so viele Gesichter, aber es hat immer die gleiche Konsequenz. Angst macht Menschen klein, Angst macht Menschen komisch, Angst engt Menschen ein, Angst lässt Menschen sich verstellen. Angst ist, gibt so viele Masken von Angst. Und es gibt offensichtliche Angst, man sagt, oh, ich habe Angst vor Hunden oder ich habe Angst vor Schlangen, okay. So, aber es gibt so eine subtile Art von Angst. Zum Beispiel Menschen zu enttäuschen, aus Angst Menschen zu enttäuschen, weil wir das irgendwie gelernt haben, sagen wir viel zu schnell ja. Der Grund ist eine Angst in uns. Wir verstellen uns manchmal aus Angst, in irgendein Missverständnis zu laufen. Also tun wir so, als ob. Wir kontrollieren uns aus Angst. Was könnte der andere von mir denken? Wir verstellen uns, wir ziehen eine Maske aus, auf Angst. Aus Angst, unsere Sehnsüchte auszuleben, weil die vielleicht nicht passen könnten, leben wir irgendwie angepasst, spielen wir eine Rolle, verhalten wir uns, wie halt die Christen in der Kirche sich verhalten. Da haben wir ein frommes Gesicht am Sonntag, aber das sind gar nicht wir, aus Angst. Aus Angst vor Versagen investieren wir uns über die Grenzen unserer Kraft hinaus und wir brennen aus Angst. Wir schaden uns selber aus Angst. Aus Angst, wieder ausgenutzt zu werden, vertrauen wir Menschen nicht mehr. Es gibt so viele Arten von Angst, so viele Sprachen von Angst, aber immer die gleiche Konsequenz. Angst macht unfrei und lässt mich nicht ich selber sein. Und dann kommt Gott, und dann kommt der brennende Busch, und dann ruft Gott dich in einen Moment der Begegnung, in Intimität, zieh deine Schuhe aus, öffne dich, komm nach Hause, werde verletzlich. Intimität und Intimität, nackt werden, das Leben offenbaren, das hat was mit Angst zu tun. Oder damit zu tun, Angst abzulegen.
komm, zieh deine Schuhe aus, Gott lädt dich ein in Hingabe, du stehst auf einem heiligen Boden, ich habe was vor mit dir, ich will in dein Leben hineintreten und dich gebrauchen zu meiner Ehre. Das ist dieses große fürchte dich nicht, das wir an so vielen Stellen in der Bibel lesen, immer dann, wenn Gott ins Leben von Menschen hineintrifft und Menschen Angst hatten, Menschen sich unwürdig fühlten, was auch immer, fürchte dich nicht. So, es geht nicht um Ehrfurcht, es geht um Angst. Ehrfurcht, Respekt zu haben vor Gott, Gott Ehre zu geben, zu wissen, ernsthaft mit Gott umzugehen, das ist ein anderes Thema. Ich rede um Angst, wenn wir uns verhüllen, wenn wir Gott nicht anschauen können, wenn wir uns nicht würdig fühlen. Das ist alles das, was Gott entlarvt durch seine leidenschaftliche Liebe. Dieses Feuer Gottes, das größer ist als unsere Angst. Im 1. Johannesbrief heißt es, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Wenn Gottes vollkommene Liebe, wenn diese leidenschaftliche Liebe Gottes uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich fürchtet, nicht wer Respekt vor Gott hat, aber wer sich fürchtet, wer sein Angesicht vor Gott verhüllt, wer vor Strafe zittert, bei dem, der hat Gott nicht verstanden. Bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Wir lieben, wir sind mit Leidenschaft unterwegs. Wir lieben Gott leidenschaftlich, weil er uns zuerst geliebt hat. Gottes Leidenschaft ist größer als deine Angst und er überrascht uns mit Güte und mit Gnade. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einer Familie, das ist die Familie Marino, die habe ich diese Woche erst neu kennengelernt, war gestern auf ihrer Kommunion von der Mariella, der Tochter. Neben Mariella steht ihr Bruder Michele. Als Michele 2 Jahre alt war, hat die Familie die Diagnose bekommen, Krebs. Nicht im Anfangsstadium, sondern Krebs im Endstadium. Es ist ein Krebs gewesen, eine Kinderkrebsart, jährlich nur 120 Mal in Deutschland diagnostiziert. Die Eltern glauben zu dem Zeitpunkt gar nicht an Jesus. Sind Italiener, sie haben so eine katholische Prägung natürlich schon. Aber viele, viele Menschen fangen an, für Michele zu beten. Nach der ersten Chemotherapie erzählt Michele in seinem Kindersprache, dass Jesus in seinem Bauch Heilung geschenkt hat. Das ist das, was das Kind sagt. Und das ist das, was die Eltern hören. Und genau das kommt bei der nächsten Untersuchung raus, dass der Tumor weg ist. Aber er war nicht krebsfrei, weil dieser Krebs war in Endstadium, hat Metastasen gebildet in dem ganzen Körper. Und es gab in Deutschland scheinbar nicht die Behandlungsform, die dieses Kind gebraucht hat. Aber Sie haben gehört, in Spanien gibt es das. In Barcelona gibt es eine Antikörpertherapie, die passen würde, aber niemand zahlte das. Und so hat diese Familie eine Spendenkampagne ins Leben gerufen. Sie haben Hunderttausende von Euro gesammelt für diese Therapie. Da kam der SWR und alles Mögliche. Ich konnte es kaum glauben, aber es stimmt tatsächlich. Und sie sind nach Spanien ein halbes Jahr für diese Therapie und sie haben eine Wohnung sich geholt, um dort als Familie zu leben für den Kleinen. Diese Wohnung war genau gegenüber einer Kirche. Und Michele wollte jeden Abend in die Kirche gehen. Eine katholische Kirche. Und es ist so verrückt, dann erzählt dieser kleine Junge seinen Eltern von Jesus. Er erzählt, ich war heute mit Jesus am Strand. Er träumt von Jesus. Er sagt, Jesus hat mir heute am Strand seine Narben gezeigt. Und die Eltern fragen sich, woher weiß er das? Woher weiß er das? Jesus hat das Meer ruhig gemacht. Ich war mit Jesus Muscheln suchen. Jesus hat mit mir am Strand gespielt. Jesus hat am Kreuz die Schmerzen in meinem Bauch weggenommen. Und die Eltern fragen sich, woher weiß der Kerl das? Aber was passiert ist, dass die Eltern anfangen zu glauben aufgrund ihres Kindes. Sie fangen an, das wirklich ernst zu nehmen. Jesus gibt es tatsächlich. Jesus ist tatsächlich hier mitten unter uns. Ich habe diese Geschichte schriftlich von Ihnen bekommen letzte Woche. Ich dachte, das muss ich mir anhören. Und ich war am Donnerstag den ganzen Vormittag bei Ihnen, um diese Geschichte zu verstehen. Und Sie haben mir Videos gezeigt und alles Mögliche. Das ist so verrückt. Der Papa Daniele war im Herbst, wohnt bei uns in der gleichen Straße, wie unsere Kirche ist, nur am anderen Ende. Und im Herbst fährt er mit seinem Auto dran vorbei, merkt, hier ist eine Kirche, wir haben ein ganz großes Schild bei uns, Hauptkirche. Und er schickt seine Frau erstmal hin, wie das Männer tun. Seine Frau kommt, findet es ganz toll mit den Kindern. Ein paar Wochen später hebt sie ihre Hand, wie meine Mutter, hebt ihre Hand, gibt ihr Leben Jesus. Michele habe ich zum ersten Mal gesehen im Januar, ich habe eine relativ herausfordernde Predigt gehalten und Michele hebt die Hand und kommt vor zum Gebet und ich konnte mit ihm reden, hat sein Leben Jesus gegeben. Und da ist so viel Kampf in dieser Familie, da ist auch so viel Chaos noch in dieser Familie. Aber da ist Jesus mittendrin und mich hat es so begeistert. Ist die Gnade Gottes, die leidenschaftliche Liebe Gottes, dass er einfach überrascht und uns Gutes tut. Und ich war auf der Kommunionsfeier eingeladen, am Donnerstag haben sie mich eingeladen, komm doch am Samstag zu unserer Kommunionsfeier. Die ganze Familie und ich. So. Und Mariella hat Kommunion gehabt und Mariella hatte im Sommer 2022 irgendwann in der Nacht einen Anfall, 90 Minuten lang. Sie gehen mit ihr ins Krankenhaus und es wird diagnostiziert Epilepsie. Medikamentös behandelt, mit allen Höhen und Schwierigkeiten. Aber auch Mariella hat ihre Begegnung mit Jesus. Und irgendwann nach dieser Diagnose, die Familie sitzt im Auto und Mariella hört wie eine Stimme, Mariella, in meinem Namen bist du gesund. Und du kannst glauben oder nicht, aber seit 2 Jahren gibt es keinen Anfall mehr in ihrem Leben. Das ist diese Familie und ich bin dann eingeladen worden. Ich hör mir diese Geschichte an und denke, es ist verrückt. Gottes leidenschaftliche Liebe ist größer als unsere Angst. Es gibt so ein Bibelvers, den ich so sehr liebe, aus dem Titusbrief. In den Versen davor, man kann das nachlesen, da wird beschrieben, wie verloren wir sind und was alles schief läuft und wie sehr Menschen ja, ohne Gott sind. Und dann gibt es dieses großartige Aber im Vers 4. Aber dann, und ich liebe dieses Wort, aber dann, so ist, was auch immer alles war, aber jetzt zeigt Gott unser Retter und seine Freundlichkeit und Liebe. Er zeigt uns seine Freundlichkeit und seine Liebe. Er rettet uns nicht wegen unserer guten Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Er wusch unsere Schuld ab und er schenkte uns durch den Heiligen Geist ein neues Leben. Einfach so, weil er dich liebt, weil er leidenschaftlich dir hinterhergeht und dich beschenken möchte mit all dem, was in seinem Herzen ist. So, leidenschaftliche Liebe ist größer als Angst. Zweiter Punkt, leidenschaftliche Liebe ist größer als unsere Schuld. So, warum hatte Mose Angst vor Gott? Ich glaube, der Grund ist ein Grund, den wir alle kennen. Wenn Gott dir tatsächlich begegnet, dann fällt dir einmal ein, was alles in deinem Leben schiefläuft und nicht so göttlich ist. Stimmt's? Das ist das, was Mose auch hatte. Und viele von uns kennen die Geschichte. Mose ist ja aufgewachsen in Ägypten als ein Israelit am fremden Königshof. Irgendwann, als er schon erwachsen war, sieht er einen ägyptischen Sklaventreiber, wie der einen von seinen Leuten schlägt. Und er rastet aus, bringt diesen Ägypter um. Und als das rauskommt, flieht Mose. Und er ist lost. 40 Jahre ist er irgendwo in der Wüste unterwegs, findet eine Frau, findet eine Familie. Aber er hütet irgendwelche Schafe irgendwo im Bergland. Das war Moses Geschichte. Bis der Dornbusch kommt, bis die leidenschaftliche Liebe Gottes ihn anspricht und in sein Leben hineinfällt. Und das ist Moses Story. Ganz ehrlich, das ist meine Story, das ist deine Story, das ist die Geschichte der Menschheit, dass Menschen verloren sind von Gott, Gott verloren haben, bewusst oder unbewusst, aus Angst oder aus Zorn oder weil sie es nicht wussten oder warum auch immer, dass wir Gott verloren haben. Und die gute Geschichte, das ist das, was Christen Evangelium nennen, die gute Geschichte, dass Jesus da war, dass Gott da war, dass Gott es gesehen hat, dass Gott herabgekommen ist, wie es Mose sagt, ich bin herabgekommen und ich bin an ein Kreuz gegangen, dass Jesus stirbt, wir kommen ja von Ostern her, dass Jesus stirbt und Jesus aufersteht, dass Jesus lebt, dass Jesus mitten unter uns ist. Und dieses Kreuz, ihr habt so ein mega großes Kreuz, mega, dieses Kreuz zeigt nicht nur die Verlorenheit der Menschen. Das ist eine, was das Kreuz sagt. Dass du so verloren warst, dass schon Gott selber sterben musste. Also es ist nicht so Pille-Palle, okay? So ist nicht irgendwie so ein bisschen. Das ist Ehrfurcht. Hier hängt der Gottessohn. Hier hängt Gott selber. Es hat kein Mensch machen können, sondern Gott musste auf diese Erde kommen. Gott musste sterben. Für dich, für mich. Das ist die Größe deiner Verlorenheit. Das andere, was das Kreuz sagt, im gleichen Atemzug, ist die Größe der Liebe Gottes. Die Größe der Leidenschaft Gottes, dass Gott bereit ist zu sterben für dich, auf das Risiko hin, dass du niemals davon hörst, dass du niemals positiv darauf reagierst, dass es dir scheißegal ist, macht er es trotzdem. Das ist Liebe. Das ist die Leidenschaft Gottes. Leidenschaftliche Liebe, das Feuer Gottes, das brennt, größer als deine Schuld. Und da gibt es nichts, was du kaputt sündigen kannst. Da gibt es keine Verlorenheit, die das übertrumpfen kann, sondern da lädt Gott dich ein, mach auf, damit die leidenschaftliche Liebe Gottes in dein Leben kommt. Schau nicht mehr in die Vergangenheit, der Preis ist bezahlt. Es ist alles bezahlt für dich. Schau nach vorne. Schau nach vorne, denn die leidenschaftliche Liebe Gottes lebt. Amen, Jesus lebt. Und Jesus hat noch was vor mir. Das ist mein dritter und letzter Punkt. Die leidenschaftliche Liebe Gottes ist größer, nicht nur als unsere Angst und als unsere Schuld, sondern auch größer als unsere Lust. Der Herr sagte zu Mose, ich nehme das nochmal mit rein, ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk geht. Ich habe gehört, wie sie über ihre Unterdrückung klagen. Ich weiß genau, was sie erleiden müssen. Und nun bin ich herabgekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten. Ich will sie aus diesem Land herausführen, in ein gutes, großes Land bringen, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao, denn du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Leidenschaft, ihr Lieben, setzt Menschen immer in Bewegung. Als Jesus am Kreuz hängt, ist nicht sein Wille. Er hat nicht Lust drauf gehabt, sondern da gab es einen Auftrag. Da gab es eine Leidenschaft Gottes und die war größer als seine Lust. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Es gibt ein Zitat von Sophie Scholl. Sie war Mitglied der sogenannten Weißen Rose. Es war eine Jugendorganisation, die sich gegen Hitler aufgestellt hat. Und sie wurde umgebracht im Februar 1943. Und das ist ein Zitat aus ihrem Todestag. Auf dem Weg hin zum Sterben wird überliefert, dass sie sagt, so ein herrlicher Tag und ich soll gehen. Aber was liegt an unserem Leben, wenn wir es damit schaffen, Tausende von Menschen aufzurütteln und wachzurütteln? Leute, das, was ich dir sagen möchte, es geht in deinem Leben nicht um dein Leben. Es geht in deinem Leben um so viel mehr als um dein Leben. Und das ist das Wesen von Liebe. Liebe gibt. Stimmt's? Liebe investiert. Die leidenschaftliche Liebe Gottes ist nicht nur da für dich, sondern ist dafür da für andere Menschen. Es ist wie bei Mose, da gibt es einen Auftrag. Da gibt es ein Feuer Gottes, das dich ruft. Da gibt es ein leidenschaftliches Herz Gottes, das in dich hineinkommen darf, das dich in Brand setzt. Da gibt es Menschen, die Gott brauchen. Da gibt es Unfreiheit, da gibt es Unterdrückung. Da gibt es Krieg, da gibt es Streit, da gibt es Zorn. Da gibt es Verlorenheit, da gibt es Menschen um dich herum, die dich brauchen. Und Gott sagt, Mose, deswegen geh. Ich sende dich. Wo bist du? Was machst du? Ich brauche dich. Geh. Und Leute, das ist das, was Jesus dir sagt. Das ist das, was die leidenschaftliche Liebe Gottes tun möchte in deinem Leben. Sie sendet dich. Sie sendet dich aus. Das ist der Herzschlag Gottes. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er gegeben hat. Das ist das, was Gott tut. Und wenn die leidenschaftliche Liebe Gottes dich erfüllt, ja, sie nimmt dir deine Angst, sie nimmt dir deine Schuld, aber sie sendet dich auch aus. Via Movement, via Esslingen. Wir glauben an einen Gott, der Mensch geworden ist, um einen Weg zu bereiten, damit Menschen zu Gott kommen. Das ist euer Name, wie großartig. Das ist eure Berufung, das ist unsere Berufung. Das ist das, warum wir noch auf dieser Erde sind. Und dann kannst du weiterlesen, die ganzen Ausreden von Mose. Wer bin ich schon? Gott, wer bist du? Was soll ich sagen? Ich kann nicht reden. Am Ende sagt er, ach Gott, weißt du was? Send doch einfach irgendjemand, aber nicht mich. Ich habe keine Lust. Und Gott muss ihm richtig am Ohr ziehen und sagen, hey, pass mal auf, es geht dir nicht um deine Lust. Es geht um Menschen, okay? Es geht um Verlorenheit. Es geht darum, dass ich, Gott, etwas vorhabe mit deinem Leben. Wer bist du, um zu sagen, ich habe keine Lust. Sende, wen du senden willst. Nein, ich möchte dich. Ich sende dich. Wo wären wir ohne Mose, oder? Wo wäre das Volk Israel ohne Mose? Wo wären wir ohne Jesus? Wo wären wir, wenn Jesus sagt, boah, Jesus, Gott, ganz ehrlich, nicht dein Wille geschehe, sondern mein Wille, meine Lust, mein Lebenswunsch, mein Lebensplan. Keiner von uns wäre heute hier. Keiner von uns würde in den Himmel kommen. Keiner von uns würde zu Gott finden. Was kann passieren, wenn die leidenschaftliche Liebe Gottes dich in Bewegung und in Brand setzt? Letztes Bild, das ich mitgebracht habe, gerade von gestern von der Kommunion, deswegen habe ich meine Predigt so spät abgegeben. Ich war gestern auf dieser Kommunion, habe mir echt überlegt, am Donnerstag schon den ganzen Vormittag bei ihnen gewesen, dachte, okay, so gut, haben sie mich eingeladen, ich komme heim zu meiner Frau, sagt, boah, ich weiß nicht, so Samstag, Kindergartenaktion war geplant, meine Tochter war bei irgendjemandem wieder eingeladen, ich musste die Predigt noch schreiben, wir hatten Abend, gestern große Youth Night bei uns, ich dachte, boah, das machen wir nicht so, ihre Familie, wer bin ich schon? Und gestern Morgen wache ich auf und hast du den Gedanke, oh, Stefan, das kannst du nicht machen, so, da werden Menschen sein, die Gott nicht kennen, das ist das Feld, wo du hin musst. Okay, dann haben wir irgendwas zusammengesucht daheim als Geschenk, was irgendwie noch da ist. Bin ich dort hingegangen, habe den ganzen katholischen Gottesdienst ertragen. 2 Stunden lang aufstehen, hinsitzen und so weiter und so fort. Danach waren wir beim Kriechen, das ist das Bild. Hier links der Papa, dann die Mutter, hinten die Schwester, der Zwillingsbruder und ein Freund, der einfach nur da war. Der Freund Marco kommt auf mich zu, wir waren direkt vor dem Kriechen. Da sagt er, hey, du bist doch der Pfarrer, oder? Ja, das bin ich. Ich habe einen Freund, sagt er, ich habe einen Freund, einen Albaner Freund, und so hat er auch gesprochen, ein Schrank von Mann, Tattoo bis oben und so weiter und so fort. Ich habe einen Freund, der war Muslim, ist zum Christentum umgekehrt oder ist Christ geworden. Seine ganze Familie hat ihn verstoßen. Was sagst du dazu? Was soll ich ihm sagen? Ich habe gesagt, ich glaube, Jesus sagt, dass wir unsere Nächsten lieben sollen. Sag ihm, dass er seine Eltern lieben soll, alles andere hat er in der Hand. Hat ihn begeistert, dass so eine tiefe Antwort ich ihm geben konnte. Dann kommt die Schwester zu mir, die dort hinten rechts sagt, ich habe so viel Gutes über die Hauptkirche schon gehört. Ihr tauft doch auch Menschen, erzähl mir, wie ihr tauft. Dann habe ich ihr erzählt, wie wir taufen. Und er sagt, oh, das würde ich super gern mal anschauen und dazukommen. Wir gehen runter in Griechen, kommt der Zwillingsbruder zu mir und sagt, hey, du bist doch der Pastor, oder? Dann erzählt er mir von seiner Ehe, mitten beim Griechen. Ah, das ist eine Frau, Schwierigkeit und Ehe und interkulturell und die klammert immer und so weiter. Dann sitzt er gegenüber von Marco, erzählt mir aus seiner Geschichte und er nimmt mich richtig rein. Ein Schrank von Mann, aber er öffnet mir komplett sein Herz. Und dann erzählen wir von Drogenvergangenheit und von seinen Freunden und wo sie in Stuttgart unterwegs sind und die Ex-Frau und dass er das Kind nicht sehen darf und. Und du merkst, Leute, lauter starke Jungs, die sind innerlich so klein. So viel Verlorenheit, so viel Unsicherheit, so viel Instabilität. Ich habe bestimmt 2,5 Stunden nur gesprochen am Tisch, konnte für die alle beten, hatten Tränen in den Augen, hinter der großen Sonnenbrille. Verstehst du? Ich dachte mir, hey, was passiert, oder was kann passieren, wenn die leidenschaftliche Liebe Gottes dich in Bewegung setzt? Ben darf nach vorne kommen. Im Römerbrief heißt es einmal, Gottes Liebe ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, den er uns geschenkt hat. Ich habe nur zwei ganz einfache Steps für dich heute. Der erste ist, empfange die Liebe Gottes. Der zweite ist, gib die Liebe Gottes weiter. Wir werden gleich einen Song singen, More Love, More Power. Ich rufe dich einfach auf dazu, die Liebe Gottes zu empfangen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen, die Leidenschaft Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt ist. Da gibt es eine verrückte Leidenschaft Gottes für dich ganz persönlich. Lass deine Angst beiseite. Gott ist nicht wie dein Vater. Gott ist nicht wie deine Vergangenheit. Lass deine Schuld beiseite. Dafür gibt es ein Kreuz. Jesus hat dir vergeben. Das darfst du annehmen. Du darfst in einer Sekunde reingewaschen werden durch das Blut von Jesus. Und unterordne dich ihm. Deine Lebenswünsche, deine Lebensziele, das, was du dir vorgenommen hast. Der Auftrag Jesu für dich ist so viel besser als alles, was du mit deinem Leben anstellen kannst. Glaubst du das? So viel besser. Jörg hat letzte Woche hier gepredigt über die ersten Werke, Offenbarungsstelle, tue die ersten Werke. Das ist das, was wir tun müssen. Wenn wir in unseren Beziehungen nicht mehr verliebt sind, was machen wir? Wir tun die ersten Werke. Wir machen Date Nights, wir kaufen schöne Klamotten, wir bringen Blumen mit, all die Sachen, ob wir es wollen oder nicht, manchmal einfach nur als Disziplin, weil ich weiß, es ist richtig. Und Liebe baut sich auf durch Übungen, es ist so. So, wir beten, wir gehen in den Gottesdienst, wir lesen die Bibel, wir tun die ersten Werke, weil wir wollen die Liebe Gottes empfangen. Wir wollen die Leidenschaft Gottes empfangen. Umgib dich mit leidenschaftlichen Menschen, such dir die leidenschaftlichsten Typen und Frauen in dieser Kirche, sag, ich möchte mit dir sein. Lass uns miteinander Zeit verbringen. Ich brauche Leidenschaft Gottes. Empfange die leidenschaftliche Liebe Gottes in deinem Leben. Aber bleib dann mit nicht stehen, sondern gib sie weiter. Gib sie weiter an andere Menschen. Hey, wir sind kein Kanal Gottes, wo Gott irgendwie oben reintut, dann läuft es durch uns durch, innen wieder raus, sondern wir sind ein Gefäß, das überfließt. Das ist ein ganz anderes Bild. Wir sind immer voll, aber wir sind so voll von Gott. Es wird auch nie weniger. Es fließt über. Die Leidenschaft Gottes in dir wird entzündet dadurch, dass du die Liebe Gottes weitergibst. Als ich vom Griechen heimgekommen bin, dachte ich, shit, die Predigt. Und das andere dachte ich, was für eine geile Story. Ich war so richtig on fire durch diese Geschichte und dachte, wie großartig, Gott, dass du mich hast gebrauchen können. Wie gut, dass ich Ja gesagt habe zu diesem Termin. Versteht ihr? Die Liebe Gottes weiterzugeben. Ich habe gestern gelernt beim Griechen, wie man betet, wie man auf den Heiligen Geist hört, wie man irgendwie nach Argumenten sucht, wie man mutig ist. All das habe ich nicht in einem Gottesdienst gelernt. Ich habe es beim Griechen gelernt. So, die Leidenschaft Gottes, das Licht Gottes scheint, wenn wir es nicht unter einen Scheffel stellen, sagt Jesus, sondern wenn wir es stellen, sodass es leuchtet. Du wirst nie verlieren, aber andere werden so viel gewinnen durch die Leidenschaft Gottes in dir. Er sendet dich. Augustinus hat es einmal gesagt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Das ist der Punkt. Deswegen brauchen wir die Leidenschaft Gottes. Komm, wir stehen gemeinsam auf. Würde gerne noch beten zum Schluss mit uns. Und möchte ich einfach aufrufen, vielleicht deine Augen zu schließen, diesen heiligen Moment zu erleben, zu wissen, Gott ist hier. Dieses Lied zu nehmen, More Love, More Power, deine Hand auszustrecken und sagen, Gott, gib mir deine Liebe. Komm in mein Leben mit deiner Leidenschaft. Gib mir deine leidenschaftliche Liebe. Wer auch immer du bist, was immer deins ist, aber streck dich aus nach Jesus. Weißt du, es ist so verrückt, in eine Kirche zu gehen, im Jahr 2024 an einen Gott zu glauben. Du bist eh schon verrückt, wenn du hier bist. Sei verrückt für Jesus. An ein altes Buch zu glauben, dein Leben auszurichten an ein altes Buch. Wer macht denn sowas? Ich sag dir, Leute glauben nur dann an Jesus, wenn es die Menschen erleben, die leidenschaftlich sind für Jesus. Nicht unsere Theologie macht den Unterschied, nicht unsere Argumente, sondern ein brennendes Leben macht den Unterschied. Du brauchst die Leidenschaft Gottes. Esslingen braucht die leidenschaftliche Via. Deswegen sind wir hier. Gott, wir beten, dass du uns entzündest. Wir beten, dass Liebe Gottes in unser Herz fällt. Wir beten, Gott, dass du deinen Geist ausgibst in großartiger Art und Weise über diese Kirche, über jede Person. Herr, dass wir brennen, dass wir voll sind, dass wir überfließen. Da gibt es ein Land, wo Milch und Honig fließt. Da gibt es großartige Gedanken Gottes für so viele Menschen. Für die, die hier sind und die, die um uns herum sind, in unserem Alltag, auf die wir morgen stoßen werden, die in unseren Schulen sind, in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften, unseren Kollegen, Gott. Und du sendest uns wie Mose. Herr, wir geben dir unsere Angst. Und wir sagen, Leidenschaft Gottes, brenn. Feuer Gottes, brenn diese Angst nieder. Wir kommen zu dir mit unserer Schuld, mit allem, was falsch gelaufen ist in unserem Leben. Wir beten um Vergebung. Wir beten, Gott, komm neu in unser Leben hinein. Feuer Gottes, verbrenn du all das. Reinige uns. Und wir beten, Feuer Gottes, komm und sende du uns in diese Welt hinein. Sende uns zu Menschen. Lass uns sichtbar sein, lass unser Licht nicht verstecken, sondern wir wollen brennen für dich, wollen mit Leidenschaft unterwegs sein. Eine leidenschaftliche Kirche für einen leidenschaftlichen Gott sein. Herr, dass dein Herz unser Herz wird. Komm du in unser Leben hinein. Amen.